Gerade Frauen, hochbegabte Frauen, passen sich oft an oder stellen sich dümmer, als sie sind, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und ich sage, Hochbegabte werden auch so ausgegrenzt, wenn es nicht passt. Und das ist genau auch der Grund, um nochmal die Kurve zu kriegen zu Clever People, warum ich diese Clever People gegründet habe. Eben aus dem Erlebten heraus, dass Klienten mich immer gefragt haben, wo kann ich denn Menschen finden, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich eben mich nicht erklären muss, wo ich einfach so sein kann, wo ich direkt ins Thema springen kann, ohne Smalltalk betreiben zu müssen, wo ich nicht beneidet werde für Eigenschaften, die gar nicht so beneidenswert sind, wenn man es genau betrachtet. Ne? Und dann, wo kann ich solche Menschen finden? Ja, und daraus habe ich dann eben diese Clever People gegründet.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg.
Erfolg darf leicht sein. Heute zu Gast bei mir, Frau Dr. Joda, Frau Dr. Karin Joda. Herzlich willkommen, Karin.
Vielen Dank, liebe Astrid, für diese tolle Begrüßung. Ich freue mich riesig, heute bei deinem Podcast dabei zu sein und das Thema Hochbegabung und Neurodiversität etwas verständlicher in die Unternehmen hineintragen zu können.
Karin, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, denn ich kann heute mit einer Expertin sprechen, die seit Jahren für Menschen mit besonderen kognitiven Fähigkeiten sich einsetzt. Du bist promovierte Psychologin, Gesundheitswissenschaftlerin und Gründerin der Clever People GmbH mit Sitz in der Schweiz. Deine Plattform bietet hochbegabten und neurodiversen Menschen, wir klären das noch, was das genau ist, einen Raum für Austausch und persönliche Entwicklung. Mit deiner Arbeit trägst du dazu bei, das Verständnis für Hochbegabung und Neurodiversität in unserer Gesellschaft mehr Anerkennung erfährt. Die Einstiegsfrage bei mir ist immer, Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz in diesem Moment für dich?
Also für mich ist dieser Satz absolut glaubwürdig. Erfolg darf leicht sein. Es braucht ein paar Voraussetzungen dazu. Zum einen muss man sich darüber klar sein, was für einen persönlich Erfolg bedeutet. Das ist ja sehr, sehr subjektiv. Und zum anderen muss man natürlich wissen, welche Stärken man selbst hat. Und man braucht den Glauben an sich selbst. Und dann ist der Erfolg sehr leicht.
Dankeschön. Was versteht man eigentlich unter Neurodiversität und wie unterscheidet sich der Begriff Hochbegabung und Hochsensibilität? Das wird ja oft in einen Topf geworfen.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also das Konzept der Neurodiversität ist relativ neu und beinhaltet im Grunde die Facetten, die du gerade genannt hast, neben noch anderen. Also Neurodiversität an sich bedeutet, dass das Nervensystem der Person anders funktioniert als bei, sage ich jetzt mal, dem Mainstream. Aktiver ist, mehr wahrnimmt, mehr Reize pro Zeiteinheit verarbeitet werden und dadurch natürlich eine ganz andere Wahrnehmung der Welt passiert, eine ganz andere Denkstruktur stattfindet, aufgrund dieser anders gestrickten Art des Nervensystems. So, und zu der Neurodiversität zählen im Grunde die Facetten wie Hochbegabung, Hochsensibilität, auch Autismusspektrum, ADHS, Synästhesien, zum Teil auch das, was man so als psychische Erkrankungen bezeichnet, wie Tourette-Syndrom, wird dazu gezählt, Hochkreativität als Facette der Neurodiversität. Also es beinhaltet einen ganz bunten Strauß an Eigenschaften, die diese Menschen haben und die oft auch erstmal als solche erkannt werden müssen, damit man sie als Stärken erkennt und nicht als komisches Anderssein.
Kommen wir gleich mal auch zum Thema Unternehmenskontext. Ich kann mir gut vorstellen, dass innerhalb von Unternehmen hier Führungsfehler begangen werden, die gar nicht unbedingt gewollt sind. Aber das erfordert ja erstmal von der Führungskraft Wissen, nicht nur zu kennen, sondern auch anzuerkennen und dann zu entscheiden, gezielter zu führen. Die Frage, die mich jetzt hier aufdrängt, ist, welche Herausforderungen erleben denn hochbegabte oder neurodiverse Menschen im Unternehmenskontext dann auch in Bezug auf Burnout oder eben auch das Thema hohe Fluktuation, weil ich kann mir vorstellen, die müssen irgendwann gehen, wenn sie nicht angemessen geführt werden.
Das ist ganz richtig. Und ganz viele Probleme entstehen allein aus diesen Vorurteilen und aus Unwissen, aus fehlender Information über das Phänomen der Neurodiversität und die Vorurteile, die damit oft verbunden sind. Gerade Führungskräfte haben so oft das Bild, zum Beispiel, wenn es um Hochsensibilität geht, das ist so die Prinzessin auf der Erbse, die nicht belastbar ist, die ständig krank ist, die ständig sich Macht fühlt von anderen, weil sie Kritik nicht verträgt und sowas. Oder der Hochbegabte, der als Nerd irgendwo im Polunder hinterm Bücherberg sitzt. Oder der Sheldon, der Asperger, der sozial inkompetent ist. Also es gibt so die gängigen schönen Klischees, die da nach wie vor bedient werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, erstmal mit diesen Klischees und Vorurteilen aufzuräumen bei den Führungskräften, aber eben bei den Betroffenen selbst. Na, und du sagtest, warum ist die Fluktuation so hoch oder warum ist die Gefahr des Burnout gegeben? Zum einen, wenn jemand noch nicht von seiner Hochbegabung oder Neurodiversität weiß, dann merkt derjenige schon, dass irgendwas nicht passt, aber er bezieht es oft auf sich und sagt, mit mir stimmt was nicht. Und wenn ich jetzt er sagt, dann meine ich das natürlich im Sinne von er, sie, es, also Diversität, also nur, dass ich im Redefluss nicht dauernd von er und sie und es reden muss.
Ja,
Ne?
darauf einigen wir uns jetzt genau.
Ja, so, also der Mitarbeiter weiß noch nicht, dass er hochbegabt ist zum Beispiel oder hochsensibel ist, fühlt sich nur anders, merkt, er kommt im Team nicht so richtig an, fühlt sich unterfordert bei Routineaufgaben, fühlt sich extrem gestresst bei betrieblichen Anlässen, bei Betriebsfeiern, in der Mittagspause, hat oft so ein Rückzugsbedürfnis, wenn zu viele Reize auf einmal sind, dreht total durch im Großraumbüro, weil das einfach ein No-Go ist. So, und dann bezieht derjenige das auf sich, fühlt sich schlecht, fühlt sich anders, weiß um seine Potenziale vielleicht gar nicht, ne, ist gelangweilt und orientiert sich um. Also es ist ja der klassische Prozess, erst die innere Kündigung, dann Dienst nach Vorschrift und dann die tatsächliche Kündigung. Und das ist natürlich schade, weil zum einen leidet die persönliche Gesundheit darunter Richtung Bore-out, Burnout. Ne? Das heißt, derjenige brennt tatsächlich aus oder wird krank aufgrund von Langeweile, wie ein Radfahrer, der zu langsam fährt, der kippt irgendwann um. Na, das ist genau dieses Bild, was viele Hochbegabte erleben. Oder fürs Unternehmen ist es natürlich auch schlecht, weil es geht Wissen verloren, es gehen Potenziale verloren, es geht unglaubliche Motivation verloren, wenn die Fluktuation so hoch ist. Und ich meine, du bist auch Unternehmerin, ne? Du weißt, wie viel es kostet, einen Mitarbeiter neu einzuarbeiten oder eine Stelle zu platzieren, neu zu suchen. Das sind ja immense Kosten. Und natürlich auch der persönliche Verlust, wenn man einen Mitarbeiter hat, der ein unglaubliches Potenzial hat und der geht, weil er einfach missverstanden wird oder nicht weiß, selbst um seine Stärken. Oder wenn das einfach auch nicht akzeptiert wird, ne, dann ist das ein extremer Verlust auf beiden Seiten.
Ja, und da fällt mir auch spontan ein Fallbeispiel ein in eigener Sache, weil ich bin ja inzwischen Strategie- und Implementierungspartnerin für eine erfolgte Fleißsein-Kultur, dass man erstmal aufbauen muss über mehrere Jahre. Aber, übrigens an die Zuhörer gewandt, meine Stimme, ich habe es vorhin auch schon Karin gesagt, die ist eigentlich nicht salonfähig für ein Gespräch wie dieses, aber ich wollte es unbedingt, weil die Neugierde größer war als die Vernunft, also seht mir es nach. Hin und wieder muss ich hier mich räuspern. Das Fallbeispiel, das ich kenne, ich häufig Menschen aus dem technischen Bereich, die wurden zu mir geschickt, weil sie Führung lernen sollten und besser lernen sollten mit Menschen, die sprunghaft im Gespräch sind oder die einfach anders wahrnehmen, dass die Brücken bauen. Und da hatte ich häufig Menschen, die kamen zu mir, die waren schon das dritte Mal, haben die immer das Gleiche erlebt. Das sind ja Muster. Man kommt in eine Firma, erlebt immer das Gleiche und denkt immer, der Chef ist schuld. Oder der Chef ist ein Blödmann. Und im Gespräch habe ich dann immer gemerkt, dass es genau das Thema war, was du ansprichst. Der war völlig überfordert, über Reizüberflutungen am Großraumbüro. Das heißt, die Rahmenbedingungen haben nicht gepasst. Der Chef war eigentlich nur, der wollte einfach nur Ergebnisse haben, was ja ein Chef auch, ist ja auch seine Rolle. Aber da konnte keine Brücke gebaut werden, weil der selber nicht wusste, wo eigentlich hier der Knackpunkt ist. Und das ist eben super interessant, weil als ich dann mal ihm dieses, ich habe ihm dann mal ein Buch gegeben, weil er las sehr gerne, er hatte plötzlich, und das hat er sich als Mann gar nicht sagen trauen, und er hatte eben auch so künstlerische Talente und schrieb gern, hat mir nach dem Coaching auch einen Blogartikel ungefragt geschickt. Und er hat aber dann gesagt, dass er eben merkte, also dieses Buch, da ging es um, du kennst bestimmt den Autor, da ging es um Hochsensibilität. Und da wurde dann genau aufgedeckt, an welchen Stellen Hochsensible sich zurückziehen. Da fand er sich überall. Also bei was du vorhin beschrieben hast. Und dann habe ich mir gedacht, das ist halt echt schade, weil wenn man beide Seiten sieht, der eine wechselt ständig das Unternehmen und wird auch von außen immer dann als Problemfall gesehen. Und die Führungskräfte reagieren eigentlich auch grundsätzlich falsch, weil sie die immer als schwach abtun. Dabei sind es die, wenn es eng wird, haben die die stärksten Nerven. Aber das wird oft gar nicht gesehen.
Das ist genau so. Das ist genau so.
Wie löst man das Problem? Also wie kann man Potenziale besser erkennen und fördern? Denn eins muss ich noch dazu sagen, als du vorhin ausgeholt hast, dass man die ja alle in einen Topf wirft, da kann ich mir, wenn ich mich jetzt in die Perspektive eines CEOs, der zahlendatengetrieben ist, schon denken, ha, das sind ja ganz viele Dinge, das ist mir zu kompliziert, da will ich gar nicht ran, ich hole mir lieber Leute, die einfach funktionieren. Das ist ja oft die Denke.
Ja. Ja, also das ist eine gute Frage. Wie kann man das lösen? Ich glaube, du hast ja einiges davon auch schon angesprochen, Astrid, ne? Das eine ist natürlich das Wissen darüber, die Aufklärungsarbeit. Einfach mal ein Buch lesen, ein gutes Buch dazu lesen. Was ist Hochbegabung? Was ist Hochsensibilität? Was ist Hochkreativität? Und was ist Neurodiversität? Und dann auch zu sehen, welche Stärken beinhaltet das? Welche Voraussetzungen braucht es aber auch. Und die Stärken, die liegen ja auf der Hand, ne? Eine hohe analytische Komponente, eine hohe Motivation, wenn die Rahmenbedingungen passen, eine hohe Innovationskraft durch eben diese Kreativität, die vorhanden ist. Oftmals auch eine hohe Loyalität, wenn sich der Mitarbeitende auch mit dem Unternehmen identifiziert. Nicht jeder Hochbegabte ist aber für eine Führungsposition geeignet. Und dass man eben diese Informationen erstmal hat und diese Vorurteile, die im Kopf sind, die auch noch medial geschürt werden, dass man diese Vorurteile erstmal abbaut, sowohl auf der Führungsseite als auch auf der Mitarbeiterseite. Und das kann passieren ganz pragmatisch, indem man zum Beispiel einen Vortrag etabliert innerhalb des Unternehmens oder einen Workshop etabliert oder im Intranet entsprechend passende Informationen verbreitet. Mir fällt gerade spontan ein Klient ein, der genau das nämlich Unternehmenskontext festgestellt hat. Der war total gelangweilt, hatte aber noch keine Stabsfunktion, sondern ganz normal in der Mitarbeit, hatte aber unglaubliche Kompetenzen und war so ein bisschen auf dem Spektrum unterwegs, hat also sehr davon profitiert, wenn er für sich alleine arbeiten konnte, war also auch nicht als Führungskraft einsetzbar, wollte er auch gar nicht. Und der hatte eben im Rahmen meiner Begabungsdiagnostik von seinen Stärken erfahren. So, und als er sich damit auseinandergesetzt hat und erkannt hat, dass er nicht falsch ist, sondern dass er einfach besondere Stärken hat, die einen besonderen Rahmen brauchen, hat er den Mut gehabt, innerhalb des Unternehmens mit seiner Führungskraft zu sprechen. Und er hatte das Glück, dass diese Person auch jemanden im persönlichen Umfeld hatte, der ähnlich getickt hat, sage ich jetzt mal, und der schon eine gewisse Offenheit dafür hatte. Und ihm wurde ein Einzelbüro, eine Stabsfunktion zugeteilt. Er konnte quasi seine Stärken ausleben. Und er macht Vorträge jetzt selbst innerhalb des Unternehmens. Das heißt, es ist sozusagen der innere Coach innerhalb des Unternehmens, der über Hochbegabung aufklärt, über Neurodiversität mit allen seinen Facetten. Und das funktioniert ganz wunderbar, ne? Das heißt, so die Aufklärung innerhalb des Unternehmens von den eigenen Mitarbeitern. Man kann es natürlich auch extern machen, genau wie bei einer Unternehmensberatung.
Ja, bloß ich finde diesen internen Hebel, finde ich jetzt viel, viel spannender, weil sich von innen heraus, das ist ja immer mein Ansatz, von innen heraus durch die Leute im Miteinander diese Kultur dann entwickelt und man eben Neuerungen so viel einfacher zulässt, als wenn man sagt, ein Externer hat ja trotzdem, ist es, zumindest habe ich den Eindruck, immer mehr das Stigmata, dass der weltfremd sein könnte. Aber von innen heraus ist das für mich sehr schlüssig. Also das finde ich eine sehr gute Idee. Und weil du Diagnostik angesprochen hast, wie läuft das denn ab? Wie findest du das denn heraus? Und wie lange dauert das? Also wie arbeitest du da mit und für Unternehmen?
Also es ist ja ein vielschichtiger Prozess. Zum einen geht es ja darum, erstmal die Biografie zu erfassen, zu schauen, okay, wo zeigen sich in der Biografie, dass Menschen schon gewisse Stärken, gewisse Interessen, gewisse Probleme auch in der Kommunikation, also dass man erstmal schaut, wo in der Biografie gibt es Anzeichen, ne? Dann ein Teil ist die Intelligenzdiagnostik an sich. Da wird ein interaktiver Intelligenztest gemacht, der auch anerkannt ist. Das ist aber nur ein Teil des Ganzen. Dann wird dieser ausgewertet und in Beziehung gestellt zu Gesamtpersönlichkeit. Auch welche Erfahrung, welche berufliche Erfahrung. Also es wird möglichst geschaut, welches ein Gesamtbild der Person zu schaffen, aber eben auch zu schauen, gibt es Hinweise, die Leistungsfähigkeit einschränken könnten, auch natürlich im Rahmen der Diagnostik selbst. Dazu zählt ganz schlicht und ergreifend die Sehfähigkeit. Es gibt viele Menschen, die haben ein Problem mit der visuellen Verarbeitung. Nicht im Sinne von weitsichtig oder kurzsichtig, sondern das Zusammenspiel der Augen funktioniert nicht. Und die haben dann wieder das Problem, dass sie gewisse visuelle Reize gar nicht richtig differenzieren können oder eben es sehr anstrengend ist und die Konzentration sehr schnell runtergeht. Oder eine verdeckte oder selbst ungeschulte Linkshändigkeit. Das zeigt sich auch oft erst im Rahmen der Diagnostik selbst. Darauf achte ich auch, ob ein Mensch ungeschult linkshändig ist. Auch wenn es keine Facette der Neurodiversität ist, die Händigkeit. Aber es hat riesen Auswirkungen, wenn jemand eigentlich linkshändig ist, aber mit der rechten Hand schreibt, über Jahre hinweg, selbst wenn er als Erwachsener nicht mehr viel schreibt mit der Hand. Aber diese Strukturen, die sind schon so verfestigt, dass zum Beispiel im Rahmen der Diagnostik Wortfindungsstörungen auftreten können oder Konzentrationsschwankungen, oder dass derjenige einfach nicht auf den Punkt kommt, ne? Und dadurch, dass natürlich schwierig wird, sein Potenzial abzurufen. Also das alles wird einbezogen in die Diagnostik und am Ende kommt möglichst ein umfassendes Gesamtbild, dass derjenige auch versteht, okay, hier habe ich meine Stärken, hier habe ich möglicherweise Schwächen, hier sind Faktoren, die mein Leistungsvermögen beeinträchtigen, die ich aber beheben kann und hier sind Ideen, wie ich mit meiner persönlichen Umgebung umgehen kann, sei es im Privaten, im Unternehmen. Man muss halt immer schauen, in welchem Kontext steht dieser Mensch, in welchem System lebt dieser Mensch. Ist es ein junger Mensch, dann hat man vielleicht weniger in der Biografie zu suchen. Ist es ein Mensch, der vielleicht schon im Erwachsenenalter steht, ist die Biografie natürlich ausgeprägter. Also es ist sehr, sehr individuell auch.
Ja, verstehe, und es schließt sich mir auch, dass man da tiefer reinschauen kann. Ich hatte nämlich gerade auch einen spontanen Gedanken. Ich habe früher in meinen Anfängen ja, meine Firma hat sich entwickelt von der Firma Rhetorica in Richtung Sprachingenieurin und dann eben jetzt Strategie und Implementierung. Also das Ganze systemisch angehen. Und in der Rhetorikphase, das war mein Ansatz, Rhetorik ist Persönlichkeitsentwicklung. Also nicht das, was wir jetzt hier so oft haben, Karin, dass es reine Performance ist und die Leute nur noch sagen, Körpersprache, Stimme und Inhalt ist egal. Das ist leider so ein Kurzschluss, der da oft stattfindet an manchen Veranstaltungen, sondern es ging eher um die Persönlichkeit. Und da hatte ich über Jahre bei einem bestimmten Konzern die Aufgabe zu zeigen, wie bringe ich Argumente auf den Punkt, weil die Entscheider, CEOs ja keine Zeit haben. Und die wollen einfach zack gesagt, was willst. Und da gab es immer zwei, drei, da war klar für mich, da muss man anders ansetzen, weil die Techniken rhetorisch einfach nicht funktionieren. Und das ist etwas, wo ich dir jetzt, wenn ich dir zuhöre, auch sage, warum es, glaube ich, so wichtig ist, dass man eben abgeben kann, übergeben kann. Also merkt, hier wird jemand gequält, wenn er jetzt noch ein Werkzeug trainieren soll, weil die Dinge tiefer liegen. Und ich glaube, da ist dann Diagnostik, das, was du machst, enorm wichtig. Die Frage ist halt nur, ob es wirklich erkannt wird, also auch von Coaches und Trainern da draußen, oder ob die dann einfach nur sagen, ja gut, der will halt nicht. Das ist ja leider auch oft so. Und das macht es ja den Leuten auch wieder schwer. Was mich
Ja.
aber auch interessiert, Karin, ist, wenn ich das so höre, es ist ja schwierig, wenn man jetzt drüber redet, für einen Außenstehenden, der einfach rein effizienzgetrieben unterwegs ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine ganz klare, schnelle, zackige Aussage brauchen. Ja, ADHS ist ja eher was, der kann sich nicht konzentrieren. Wie soll man damit umgehen? Ist was anderes, wie jemand, der hochbegabt ist und voll Hochleister sein kann, wenn er die richtigen Rahmenbedingungen kriegt. Aber das ist ja das, wie kann man es möglichst schnell finden?
Wie kann man einen Baum möglichst schnell zum Wachsen bringen? Ja. Also viele Führungskräfte arbeiten ja mit Heuristiken, ne, und schlagen sich dadurch auch durch die komplexesten Themen, indem sie eine Heuristik bilden. Und ich glaube, wenn man als Führungskraft weiß, okay, es gibt das Konzept der Neurodiversität und das ist unterteilt in fünf Facetten. Und die eine Facette ist die, die dem Unternehmen sehr viel bringen kann, die Hochbegabung. Das sind intelligente Menschen, die sehr gerne leisten, die sehr motiviert sind, sehr loyal sind, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen haben. So, dann gibt es die Hochkreativen als weitere Facette. Ne? Und die Hochkreativen sind extrem gut im Entwickeln neuer Ideen, im Entwickeln neuer Strategien, Konzepte. Produkte brauchen aber auch ihre Rahmenbedingungen. Dann gibt es die Hochsensiblen als dritte Facette. Das sind die sehr einfühlsamen, die aber schon sehr früh spüren, wo irgendwas nicht stimmt. Und dann gibt es noch die Synästhesisten. Das ist vielleicht eher so ein Randthema. Das sind aber auch Stärken, die gewisse Sachverhalte in Farben oder in Melodien umsetzen können. Und die fünfte Kategorie würde ich als Randkategorie bezeichnen, die für ein Unternehmen gar nicht notwendig ist.
Aha, okay.
Also Tourette-Syndrom oder was man so alles da reinzählt, das ist für ein Unternehmen absolut nicht wichtig. Aber ich glaube, die wichtigsten Facetten fürs Unternehmen sind die Hochbegabung, die Hochkreativität, die Hochsensibilität. Ach, was ich vergessen habe. Das Autismus-Spektrum hatte ich ja vergessen, als vierte Facette ist auch wichtig. Das sind Menschen, die am besten performen, wenn sie eine Stabsfunktion haben. Und wenn sie wirklich abgeschirmt arbeiten können oder auch von zu Hause aus arbeiten können, weil Menschen in der Umgebung sind dann oft eine Stressquelle.
Okay.
Ja? Und ich habe es ja, und das könnte noch auch Heuristik sein, mit der Führungskräfte sich dem Thema nähern können, indem sie sagen, okay, ist Neurodiversität mit seinen vier Hauptfacetten sind sehr, sehr ausgeprägte Stärken, wenn man weiß, welche Rahmenbedingungen der Mensch braucht. Und das ist oft gar nicht so schwierig.
Gibst du mal ein Beispiel für die Rahmenbedingungen, die die brauchen oft?
Hochbegabte Menschen oder ich übertrage das auf allgemein neurodivers begabte Menschen, brauchen selbstbestimmtes Arbeiten. Die profitieren extrem davon, wenn sie ihre Arbeitszeiten weitestgehend selbst festlegen können. Die haben auch oft einen speziellen Biorhythmus, entweder früh morgens oder eher nachmittags oder abends. Das heißt, wenn die selbstbestimmt ihre Arbeitszeit festlegen können, wenn sie selbstbestimmt auch den Ablauf ihrer Arbeit bestimmen können, also möglichst viel Freiheiten im Rahmen ihrer Tätigkeiten. Und wenn natürlich ein Weiterentwicklungspotenzial da ist und auch ein konstruktives Feedback da ist, weil oftmals haben hochbegabte Menschen so eine hohe Messlatte, dass sie eine überdurchschnittliche Arbeit abliefern, aber gar nicht wissen, dass sie das tun und denken noch immer, es sei nicht genug und prickeln immer noch weiter. Und vergeuden dadurch wertvolle Zeit. Ne? Also ich
Verstehe.
glaube, Arbeitsumgebung, selbstbestimmtes Arbeiten, Freiheit beim Arbeiten, Feedback ist wichtig und Weiterentwicklung ist wichtig.
Verstehe. Und hast du auch noch einen Tipp an Führungskräfte oder generell? Weil ich habe in meinen Coachings, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die merken, dass sie anders ticken, das ist ja häufig der Satz, ich habe das Gefühl, ich bin ein Alien. Die sagen dann aber, gerade die Autonomie ist das Problem. Und wenn ich dann näher frage, dann sagen sie aber, sie korrigieren sich wieder und sagen, nein, es ist nicht die Autonomie das Problem, sondern es ist, dass mit Autonomie viele Vorgesetzte, gerade die aus dem traditionellen Denken kommen, ein Problem haben, weil da eben auch das Thema, ja, ich will es jetzt nicht in so eine Gender-Diskussion bringen in den Rahmen, aber es kommt so dieses, werd mir hier mal nicht zu direkt oder werd mir hier mal nicht zu autonom. Ich will immer noch bestimmen, wie das so zu sein hat. Und da höre ich oft, dass es gar nicht, dass sie dann oft anecken, es gar nicht wollen und da in einem Spannungsfeld sind zwischen, dass sie autonom viel besser arbeiten können, es aber irgendwie nicht zeigen dürfen und so weiter und so fort. Klar, man kann dann, ist dann meine Aufgabe in dem Fall, dass man erstmal wieder für die Schlafen, fürs Schlafen, für den Tiefschlaf sorgt mit einer bestimmten Technik, weil das unglaublich viel durcheinander bringt und wie du schon sagst, dieses Spannung im Gehirn und ja, das macht sehr viel Hektik, weil man hier ja nicht weiß, wie soll man es denn jetzt machen. Und ich frage mich manchmal auch selber, warum haben denn manche Vorgesetzte mit dem Thema Autonomie so ein Problem? Das ist doch, wenn man in alle Facetten guckt, das Schönste und Beste, was ein Mensch, was man vielleicht auch den eigenen Kindern, wenn sie da Kinder haben, gönnen kann, dass die ihre Persönlichkeit zur Autonomie entfaltet kriegen. Und warum haben es dann aber die, die autonom arbeiten wollen, so schwer?
Naja, Autonomie ist ja in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so wirklich gefragt.
Nicht? Nein?
Ist so mein Eindruck, dass
Ach
es eher
nee.
darum geht,
Sich anzupassen, oder?
Gehorsam nachzufolgen und jedes Narrativ zu glauben, was einem vorgesetzt wird. Ne? Und autonomes Denken, kritisches Hinterfragen ist ja etwas, was weder in der Schule noch im realen Leben wirklich gefragt ist. Und viele Chefs, vor allen Dingen die noch nach dem alten patriarchalischen Prinzip leben, die haben ja ohnehin ein Problem, oft kritische Gedanken zuzulassen, weil sie sich schnell angegriffen fühlen. Oder auch Chefs, die unsicher sind, die vielleicht nur die Funktion des Vorgesetzten haben, aber nicht das eigentliche, die Führungspersönlichkeit. Es gibt ja auch in der Führungsebene sehr viele Fehlbesetzungen, ne, wo Leute befördert werden qua Dienstzeit oder qua Beziehungsfaktor, die aber als Führungspersönlichkeit überhaupt nicht geeignet sind. Die besser geeignet wären vielleicht in einer Stabsfunktion oder in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Bereich.
Was bitte? Ja.
Und ich glaube, das Wichtige ist, dass die Führungskraft selbst erstmal sich hinterfragt und sagt, hey, wie viel Vertrauen habe ich zu meinem Mitarbeiter? Weil autonomes Arbeiten bedeutet, ich muss Vertrauen haben in den Mitarbeiter, dass der nicht einfach in der Gegend rumfährt in seiner Arbeitszeit, Kaffee trinkt und das setzt also Vertrauen voraus und es setzt auch voraus, dass man loslassen kann. Und gerade diese patriarchalischen Führungspersonen, die haben oft weder das Vertrauen noch können sie loslassen, weil sie das Gefühl haben, selbst können sie es doch am besten. Und wenn sie zu sehr die Zügel loslassen, dann wird es ausgenutzt. Man kann auch nicht jedem Mitarbeiter so viel Autonomie geben. Das ist auch so. Es gibt manche Mitarbeiter, die muss man führen wie die Kinder in der Schule.
Ja.
Mit Druck und Peitsche, ne? Aber die Hochbegabten ticken anders und die müssen sich manchmal auch erst ihre Freiräume erarbeiten, das Vertrauen erarbeiten. Und es kann auch nicht in jede Firmenkultur implementiert werden. Ich hatte so viele Klienten in verschiedenen Rollen, also als Erwachsene, entweder als Väter von hochbegabten Kindern oder als Führungskraft oder als selbstbetroffener, hochbegabter Mitarbeiter oder als selbstbetroffener, hochbegabte Führungskraft. Und ich muss sagen, die Führungskräfte, die selbst ihre Hochbegabung oder auch die anderen Facetten von sich kennenlernen, die können am besten damit umgehen, weil sie verstehen, was es bedeutet.
Ja.
Aber ich glaube, es wäre eine Illusion zu sagen, dass jedes Unternehmen neurodivers begabte Mitarbeiter richtig integrieren kann. Das funktioniert nicht überall.
Und mit Blick in die Zukunft, was glaubst du, mit Blick auf die junge Generation, die ja anders vorgehen will, anders führen will, weniger Hierarchie, siehst du da eine Chance, dass das gleich von Anfang an besser integriert wird?
Das kommt drauf an. Das kann ich so pauschal gar nicht sagen, weil was bedeutet die neue Generation? Da gibt es ja auch so viele Vorurteile. und so viele Vorstellungen, die man davon hat. Manche Führungskräfte haben ja von der neuen Generation die Vorstellung, das sind die Generation Erben, die gar nicht mehr Vollzeit arbeiten möchten, die vielleicht nur 40% arbeiten möchten, die sehr freizeitorientiert sind bei vollem Lohnausgleich. Also da sind ja auch klare Vorstellungen von Führungskräften, was sie unter der neuen Generation verstehen. Wenn man aber unter der neuen Generation versteht, dass das Menschen sind, die sich mit sich auseinandersetzen, die reflektiert über ihre Persönlichkeitsfacetten auch reden lernen. Es ist ja immer normaler geworden, über die Homosexualität zum Beispiel sich zu outen. Warum nicht auch über die Hochbegabung sich zu outen?
Ja.
Also dieses
Ist denn
offene
noch ein, ja.
Ansprechen anderer Facetten der Persönlichkeit, ich glaube, wenn das mit der neuen Generation gemeint ist, dann sehe ich da absolut Möglichkeiten.
Ja, also ich gebe mal ein Bild, das ich vor mir habe, was die neue Generation betrifft, einfach aus der Praxis, für die Praxis. Ich zum Beispiel begleite ja jetzt schon, ich glaube, über 20 Jahre, seit es diesen Studiengang Online-Medien gibt. Das hieß damals noch digitale Medien, war noch eine BA. Du bist jetzt aus der Schweiz. Ich glaube, das ist jetzt im Detail nicht so relevant und bekannt. Aber es war halt so, dass ich immer diesen Studiengang begleite, auch heute noch. Und das sind in erster Linie eben ITler. Und ich habe immer gemerkt, wie die Generation, wenn die kommen, wie die sich verändern auch. Und da habe ich aber eins gemerkt, und das ist nämlich das, was du auch jetzt kurz so beschrieben hast. Den muss man nicht erklären, wie man im Team arbeitet. Oder auch die Frauen also Jungs und die Mädels untereinander. Da gibt es nicht dieses Thema, du bist ein Mädel und deswegen kannst du das nicht. Die lernen sich teilweise auch schon im Studium kennen, planen ihre Zukunft und da ist immer schon die Überlegung, schon in den Referaten, die sie bei mir halten, wie man das denn schaffen kann, dass man das kombiniert und die Frau soll ja, also ich, seine Freundin soll ja dann auch Geld verdienen und so. Also ein ganz anderes Denken. Und das etwas, wo ich sage, na ja, wenn die auch Themen, die die einbringen, wie du schon sagst, das sind Themen, die heute in vielen Köpfen Tabuthemen sind, über die man nicht sprechen darf. In meinen Seminaren dürfen die innerhalb der Uni alles thematisieren und ihre Referatsfähigkeit trainieren. Aber die Themen, die die einbringen, merke ich immer, das sind heute noch Tabuthemen, später vielleicht nicht. Vielleicht haben wir eine Chance, dass das Thema Hochsensibilität oder was sie sich auch oft diskutieren, sind Gender Bias, sodass das ja richtig gemein ist, dass eine Frau das Gleiche sagt, genauso selbstbewusst ist, aber dann nicht ernst genommen wird oder weggekickt wird aus der Männerrunde und so. Also das sind alles Themen, die laufen da. Und das verfolgt
Ja.
mich natürlich schon. Aber was ich mich halt immer noch frage, ist dann, ja, deswegen auch die Frage, die ich an dich gestellt hatte, ob du denkst, dass die da was umgesetzt kriegen oder ob es vielleicht wieder zurückgedreht wird. Ein
Also
Systembruch oder so.
ich glaube, man muss immer mit Optimismus in die Zukunft gehen, weil sonst kann man sich gleich einen Strick nehmen. Wenn man sich überlegt, dass es immer normaler wird, über anders sein, sich zu outen, zu schreiben, zu sprechen, dann sollte es auch normal werden, über seine Neurodiversität zu sprechen. Aber wie gesagt, es setzt voraus, weil eben verschiedene Generationen in den Unternehmen vorhanden sind, dass alle Generationen sich mit dem Thema beschäftigen und dass man sich auch klar macht, es geht nicht in jeder Branche. Im Handwerksbereich ist es sehr, sehr schwierig. Ne? Im Dienstleistungsbereich sehe ich das eher.
Okay.
Die KI darf man auch nicht vernachlässigen, ne, weil da natürlich.
Wie würdest du die zu nutzen wissen jetzt bei dem Thema? Was würdest du da sehen?
Dass durch die KI natürlich auch die Positionen nach und nach ersetzt werden, die keine Hochbegabung voraussetzen.
Ja.
Ne, und dass man dann vielleicht noch deutlicher erkennen kann, wer hochbegabt ist. Und die kann man dann auch nicht unbedingt ersetzen. Und es muss ja auch jemand da sein, der die KI kontrolliert.
Ja, das stimmt. Und da bringst du mir auch auf den Gedanken. Ich glaube, genau da wird sich plötzlich zeigen, wie wertvoll das ist, was Hochbegabte können, weil die können ja im Gehirn viel schneller clustern, vernetzt sein. Das, was ja lineare Denker eher stresst, ist ja eher was für die normal ist, wo sie sich aber immer runterregeln müssen, dass sie langsam genug sind, um niemandem das Gefühl zu geben, dass sie irgendwie nicht mitkommen. Und ich glaube aber, das ist ja jetzt gefragt, dieses vernetzte Denken und richtig kombinieren können und Urteilsfähigkeit, glaube ich, ist auch in Zukunft etwas, Was eine gute Sache ist. Aber du merkst, du bringst mich in die Reflexion. Ich finde das nämlich enorm spannend. Und da bin ich auch bei meiner letzten Frage, persönliche Frage an dich. Was hat dich denn persönlich dazu bewegt, dich so intensiv mit diesem aus meiner Sicht enorm spannenden Thema Hochbegabung und Neurodiversität zu beschäftigen und eben auch die Clever People GmbH zu gründen?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich mache es ganz kurz. Also ich habe selbst von meiner eigenen Hochbegabung eher spät erfahren, hatte aber auch schon immer das Gefühl, anders zu ticken und habe das nie zuordnen können, aber habe also früher auch Menschen und menschliches Verhalten sehr, sehr schwer verstanden. Und das hat mich dann über Umwege dazu gebracht, Psychologie studieren, weil ich endlich mal wissen wollte, warum verhalten sich Menschen so, wie sie es tun. Und ich verstehe manches bis heute noch nicht, aber zumindest verstehe ich besser, woran es liegt, dass ich mich so anders fühle. Und das hat mir extrem geholfen, meine eigenen Stärken zu erkennen und auch zu akzeptieren. Und wollte dann natürlich auch anderen Menschen da weiterhelfen, ein Stück weit.
Genau hast du es erfahren, weil ich merke, wenn zu mir Leute ins Coaching kommen, dass sie das erst so um die 50 oder 45, 50 für sich klar haben, weil sie sonst mit anderen Themen beschäftigt waren. Und das Zweite ist, was genau ist etwas, was du bis heute nicht verstehst? Das würde mich auch mal interessieren und die Hörer auch.
Also wann habe ich es erfahren? Also an sich habe ich das in der 4. Klasse der Grundschule erfahren.
So früh schon. Okay.
Allerdings wusste ich noch nicht, was es bedeutet. Also
Aha.
damals, ich komme ja ursprünglich aus Deutschland.
Woher genau?
Also ich bin Waldkielerin, bin aber aufgewachsen in der Südpfalz.
Ah, okay.
Bin aber mit Mitte 20, weil ich immer ans Meer wollte, bin ich nach Kiel gezogen zum Studium nach Kiel. Aber aufgewachsen bin ich in der Südpfalz und damals war es noch üblich, in der 4. Klasse solche Gruppentests zu machen, welches Kind kommt aufs Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und das wurde nicht nur an den Noten festgemacht, sondern eben auch an so einem Gruppenintelligenztest, der durchgeführt wurde. Und ich weiß noch, das war in der 4. Klasse und ich hatte einen guten Kumpel, den Andreas, und der hatte genau einen Punkt mehr als ich. Und da habe ich mich tierisch geärgert und ich wusste gar nicht, was es bedeutet. Und meine Eltern, die wussten das auch nicht. Also es wurden Werte erhoben, die aber in einer Schublade versanken. Ich kam dann aufs Gymnasium, habe das aber später abgebrochen und so weiter. Naja, aber wie kam ich drauf? Im Rahmen meines Studiums war dann eine Studie und da wurde auch nochmal ein Intelligenztest gemacht und da wurde auch noch quasi ein ähnlicher Wert ermittelt wie damals in der Grundschule. Und da habe ich mich dran erinnert. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Frau Brackmann, Andrea Brackmann. Die war damals so die Pionierin für das Thema Hochbegabung. Habe gedacht, boah, die beschreibt ja mich. Und so habe ich mich dann eben nach und nach damit beschäftigt und habe es dann mit ja, Mitte 20, Anfang 30, mit Anfang 30 wusste ich es dann definitiv. Und das hat für mich einfach vieles erklärt, warum ich damals zum Beispiel keine Lernstrategien entwickelt hatte in der Schule. Ne, warum es mir dann ab der 7. Klasse schwer gefallen ist, mit dem Unterricht klarzukommen, weil ich gar nicht wusste, wie organisiere ich mich. Ich wusste zum Beispiel lange Zeit nicht, warum trage ich ein Schulbuch jeden Tag mit mir im Ranzen rum. Ich wusste nicht, dass man da reinsehen kann und nachlesen, was der Lehrer im Unterricht erzählt hatte. Ich wusste es einfach nicht. Und meine Eltern, die haben sich da auch nie drum gekümmert, weil es lief in der Schule und da musste nicht interveniert werden. So, und die andere Frage, was verstehe ich heute am menschlichen Verhalten nicht? Ja, das Thema Smalltalk zum Beispiel. Wie kann jemand sich in geselligem Zusammensein wirklich wohlfühlen? Für mich ist das unglaublich stressig. Solche sozialen Anlässe, die stressen mich. Da brauche ich hinterher echt Zeit, um mich zu erholen. Wie kann man auf Partys wirklich Spaß haben, ohne dass man sich zudröhnt? Auch das Verhalten, dummes Verhalten von Menschen. Ich verstehe manchmal nicht, wie kann sich jemand so verhalten? Zum Beispiel hier in der Schweiz ist es so üblich geworden, dass man wirklich auf den Vorfahrtsstraßen anhält und den von rechts reinlässt. Das ist, ich weiß nicht, warum man das macht. Und so viele andere Sachen, die ich einfach nicht verstehe im menschlichen Miteinander, die natürlich auch meiner eigenen ASS-Spektrumsausprägung geschuldet sind. Aber zumindest verstehe ich, warum ich es nicht verstehe. Und das hilft mir ganz
Okay.
viel weiter.
Und für den Hörer, was ist nochmal ASS?
Das Autismus-Spektrum.
Ach so, das ist bei dir da.
Also ich sehe mich auf jeden Fall in einer gewissen Ausprägung. Nicht, dass ich einen Behindertenausweis beantragen könnte, aber dass ich schon gewisse Anteile habe, die ganz klar dem Spektrum zuzuordnen sind, die
Aha.
ich gelernt habe, aber zu überspielen, die ich gelernt habe im sozialen Miteinander, dass es nicht so auffällt.
Okay. Und mit Blick auch auf Menschen, die zu mir kommen, höre ich häufig diese Schwierigkeit, mit Neid umzugehen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was Hochbegabte oder vielleicht dich auch getroffen hat. Ist das ein Thema und wie löst du es? Umgang mit Neid oder mit Rückmeldungen, wo du dir vielleicht sagst, das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum sind die denn so garstig?
Ja, das ist eine gute Frage, Umgang mit Neid. Neid ist ja an sich ein menschliches Gefühl, was ganz klar zeigt, dass der andere etwas hat, was man selbst nicht hat, aber gerne haben möchte. Das
Warum
heißt
sich auch
Neid.
arbeiten könnte.
Ja, und dass man sich erarbeiten könnte. Aber aus Sicht, Menschen sehen ja bei anderen immer nur das, was sie erreicht haben, aber ohne zu sehen, welchen Weg es dazu gebraucht hat. Die sehen nur das Ergebnis, aber nicht den Weg dorthin, ne? Und daraus kommt der Neid. Die denken dann, das fliegt einem zu. Und das ist übrigens auch etwas, zurück zur Hochbegabung. Hochbegabte erleben oft Neid, weil das Vorurteil besteht, das fliegt ihnen alles zu, sie haben einen Röntgenblick und können alles sofort, ohne sich mit einer Materie zu beschäftigen. Das ist natürlich auch ein Trugschluss. So, aber Umgang mit Neid. Ich habe für mich gelernt, wir leben in einer Neidkultur, das ist leider so. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie selbst an Schätzen in sich tragen oder selbst schon haben. Sie sehen häufig nur das, was der andere vermeintlich mehr hat. Und ich kann dann nur sagen, für mich ist Neid ein Kompliment. Wenn ich also erlebe, dass Menschen neidisch auf mich sind, ist für mich ein Erfolgsindikator. Ich kann aber auch sagen, Leute, wenn ihr neidisch seid auf irgendjemanden, dann schaut doch erstmal bei euch, was ihr schon habt. Und dann kann Neid ein wirklich wichtiger Indikator sein, was will ich denn? Denn es gibt mehr Menschen, als man glaubt, die nicht genau wissen, was sie wollen. Und Neid ist ein ganz toller Indikator, dass man weiß, okay, das Ziel meines Neides, das Neidobjekt, das ist eigentlich das, was ich gerne machen würde. Und dann soll man auch den Mut haben zu sagen, jetzt mache ich auch was dafür. Ja, Umgang mit Neid ist ein Thema, was an sich schon einen eigenen Podcast wieder rechtfertigen würde. Ne, aber ich selbst gehe gelassen damit um und habe aber wirklich auch viele Klienten, die das berichten und die sich deswegen anpassen, entweder weil sie aktiv Neid erleben oder weil sie Angst davor haben, Neid zu erleben und dann eben ausgeschlossen zu werden. Also gerade Frauen, hochbegabte Frauen, passen sich oft an oder stellen sich dümmer, als sie sind, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und ich sage, Hochbegabte werden auch so ausgegrenzt, wenn es nicht passt. Und das ist genau auch der Grund, um nochmal die Kurve zu kriegen zu Clever People, warum ich diese Clever People gegründet habe. Eben aus dem Erlebten heraus, dass Klienten mich immer gefragt haben, wo kann ich denn Menschen finden, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich eben mich nicht erklären muss, wo ich einfach so sein kann, wo ich direkt ins Thema springen kann, ohne Smalltalk betreiben zu müssen, wo ich nicht beneidet werde für Eigenschaften, die gar nicht so beneidenswert sind, wenn man es genau betrachtet. Ne? Und dann, wo kann ich solche Menschen finden? Ja, und daraus habe ich dann eben diese Clever People gegründet.
Ich fasse an der Stelle allerdings nochmal zusammen. Wir sprachen heute über das spannende Thema Hochbegabung und Neurodiversität. Wir wissen jetzt, wie sich was Neurodiversität ist und wie sich auch die Begriffe unterscheiden. Bezug zum Unternehmen ist natürlich hier für meine Hörer wichtig. Deswegen sind wir auch mal auch der Frage nachgegangen, wie man denn diese Menschen im Unternehmen erkennt oder manchmal auch verkennt. Wir wissen, dass du das Thema für dich dann doch sehr früh erkannt hast und auch gleich eine Clever People Gemeinschaft gegründet hast. Die da Information packe ich in die Show Notes. Du hast aus eigener Erfahrung beschrieben, was es damit auf sich hat und wie du diagnostisch vorgehst. Und wir haben auch erfahren, dass hier eine echte Möglichkeit liegt innerhalb im Zusammenhang mit Burnout oder auch mit Fluktuation, dass man hier mal genauer hinschaut und da noch Gold zu finden ist, das möglicherweise noch gar nicht gehoben wurde. Ich danke dir sehr. Schließ du gerne ab. Erfolg darf leicht sein. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir, liebe Astrid, für dieses tolle Interview.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.